Einen wunderschönen guten Morgen und zur 200. Ausgabe vom iVinius Frühstück. Herzlich willkommen auch zu diesem Jubiläum und es ist hier unglaublich heiß. Es läuft, das T-Shirt ist das zweite Mal gewechselt. Ja, und ich lese gerade so ein bisschen im Chat mit und habe auch die Woche so verfolgt, was da vom Daniel vom Blauzahn geschrieben wurde. Jetzt lese ich das gleiche vom Frank-Uwe und eigentlich wollte ich mit ganz traurigen Nachrichten starten, dass ich auch eigentlich etwas kürzer treten wollte mit dem iVinius-Frühstück, da das Interesse die letzten Wochen und Monate rapide zurückgegangen ist und da die Frage ist, ob sich dieser Aufwand wirklich in der Zukunft ja noch lohnen wird. Also Lohn in monetär hat sich das noch nie, aber lohnen wird, dass überhaupt noch jemand zuschaut oder zuhört in dem Podcast, der danach kommt. Aber das müssen wir uns dann vielleicht nochmal genauer überlegen, bevor dann hier alles irgendwie bei YouTube zusammenbricht. Haare liegen auch nicht heute. Naja. Was auch nicht liegt, ist irgendwie die Entscheidung, die so Tesla in den vergangenen Wochen und Monaten gegeben hat, beziehungsweise sie uns so ein bisschen verwundern lässt oder verwundert hinterlassen hat. Dieses Bild kennen noch ganz viele, gerade die Tesla in der ersten Stunde konfiguriert und gekauft haben. Da geht es nämlich um das Technologiekonzept oder die Architektur, die dahinter liegt, wie wenn das Fahrzeug eigentlich Entscheidungen trifft. Da kennen wir den blauen Bereich vorne, was das Kamerasystem ist, was ja eigentlich das System sein soll, was mit dem es jetzt in die Zukunft geht. Und man auf Radar und LiDAR verzichtet. LiDAR war noch nie in einem Tesla drin, aber eben die Radarsensoren und die sind dann weggefallen. Und da sagt jetzt Tesla, Moment mal, wir haben nie gesagt, dass wir sie nicht mehr nutzen wollen. Wir brauchen aber eine höhere Auflösung. Also es kommt nun doch auch wieder Radar in die Fahrzeuge wohl mit rein und soll dabei helfen, das Ganze sicherer zu machen. So, das ist die Aussage von Tesla. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die NHTSA, die National Highway Safety Association, hier sich einige Unfälle mit Autopiloten, die nur das Video Vision System hatten, anschauen und da wohl einen Rückruf bzw. eine Nachbesserung vorbereiten. Das kann natürlich jetzt genau in diesem Bereich gehen, dass man das dann ja, nachliefern oder in dem Fall von den Fahrzeugen, die auf den Straßen sind, sogar nachrüsten müsste, wenn es nur damit dann überhaupt zugelassen und gefahren werden kann. Ja, der Frank-Uwe macht mir Hoffnung, dass die Profis bereits übernommen haben. Damit meint er wahrscheinlich die Autozeitungen, die eigene Kanäle haben oder die das voll beruflich machen. Aber ja, schauen wir mal. Ich weiß ja, dass viele von den Zuschauern, als wir viele waren, gar nicht diese professionellen Dinge sehen wollten oder sich angeschaut haben. Von daher, es ist schon noch eine schwere Entscheidung. NHTSA untersucht auch bei der Softwareverbesserung oder beziehungsweise den Software-Updates die wieder hochgeschnellten Phantombremsungen. Das war genau die Nachricht, die wir letzte Woche auch in den News mit hatten. Aber wir wollen ja nochmal bei dem autonomen Fahrsystem, dem Autopilot oder dem Fully Self-Driving bleiben. Und auch hier gab es diese Woche etwas Ungewöhnliches, denn hier hat sich Tesla, nachdem sie ja in der Vergangenheit eigentlich keine exklusiven Deals mehr wollten, also gerade im Chip-Bereich, wo sie mit Nvidia gebrochen sind, oder auch wo sie im Batteriebereich sich nicht mehr nur auf Panasonic konzentriert haben, hier einen neuen exklusiven Partner mit an Bord geholt, nämlich Samsung, die in den nächsten Jahren die neuen Kamerasysteme für das Self-Driving liefern sollen. Das ist dann eben genau dieses System, also das Vision-System, Video-Vision-System, von dem wir eben gerade gesprochen haben, was anscheinend heute noch nicht ausreicht, wo ich Radar oder andere Quellen für brauche und wo ich mir auch in weiter Zukunft nicht vorstellen kann, dass das ausreichen wird, gerade bei uns, wo doch das Thema Nebel, die reine Sicht und die Analyse der Bilder, die das Fahrzeug sieht, doch extrem erschweren kann und dann ja jede Millisekunde einer Entscheidung oder eines Gefahrenobjektes zu analysieren eigentlich Menschenleben kosten kann. So. Weiter machen wir mit Shanghai. Da haben wir auch viel drüber gesprochen, dass Energiega Shanghai zu langsam, aber sicher, eigentlich mit Riesenschritten, die Produktion nach dem Lockdown in China wieder anläuft und dass man hier vorhat, eigentlich den internationalen Markt mit zu entlasten, also dort zu produzieren für den internationalen Markt. Und was liegt näher, als nicht mehr nach Hause zu fahren, sondern in der Fabrik zu schlafen, damit man sich auch nirgendwo anstecken kann? Nämlich genau das passiert hier. Also sie schließen den Closed Loop. Der Closed Loop war sozusagen diese Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter eben so wenig Kontakt wie möglich mit anderen Mitbürgern haben, um sich nicht anzustecken und es wieder zu einem Lockdown kommt. Und hier ist es so, dass jetzt einige Arbeiter gar nicht mehr den Weg nach Hause fahren, sondern Tag und Nacht in der Giga Shanghai sind, um hier die bestellten Fahrzeuge dann ausliefern oder beziehungsweise erstmal fertigen zu können, um sie dann ausliefern zu können. So, vielen Dank, lieber Seoul Electric Fan. Ja, dann gab es diese Woche mal wieder die Möglichkeit für Mitarbeiter mit Elon zu sprechen auf das Thema, was angesprochen wurde, was denn jetzt eigentlich mit dem Twitter-Deal los ist, sagt er, es soll sich niemand irgendwie Gedanken machen. Wir wissen, da gab es ja eben die Bekanntgabe, dass er eigentlich Twitter übernehmen will und dann privat nehmen will. Wir haben diese Finanzierungsrunden gesehen und nachdem der ganze Markt so 20-25% eingebrochen ist, fiel ihm dann ein, dass eine der Hauptaufgaben, die er schon immer angehen wollte, nämlich das Bots-Problem zu lösen, wohl etwas ist, was ihn davon abhält, hier gerade ernsthaft Tesla zu übernehmen oder nach einem Weg sucht, Tesla für viel weniger zu übernehmen. Da gibt es verschiedene Aussagen zu, also nicht Ansicht, sondern Aussagen zu, dass das wohl nicht klappen kann, dass er da rauskommt. Die einzige Möglichkeit, wie so ein Announcement scheitern kann, ist, dass wenn man eine Due Diligence gemacht hat, also eine Vorprüfung gemacht hat, die er nicht machen wollte und gesagt hat, das braucht er nicht, zu solchen Erkenntnissen kommt, dann würde das aber auch nie in die Öffentlichkeit gekommen. Oder dass eine Finanzierung platzt. Und wir haben ja im Verlauf gesehen, dass es hier mehrere Wege gibt, wie er seine Finanzierung sogar noch optimieren könnte. Also wo Banken, wo weitere Investoren, zum Beispiel der Binance-Gründer hier eben mit investieren wollen, um Twitter zu übernehmen und private zu nehmen. So, weiter ging es dann aber, dass er eigentlich seine Mitarbeiter eingeschworen hat. Das ist ein ziemlich heftiges und wahrscheinlich auch unangenehmes, kraftzehrendes End-of-Quarter-Thema wieder werden wird. Und wir kennen das ja, dass Tesla eigentlich immer versucht, die Vorquartalszahlen zu erreichen oder zu übertreffen. Und da geht es nicht nur um produzierte, sondern eben auch ausgelieferte Fahrzeuge. Und hier schwört er eigentlich die Mitarbeiter wieder darauf ein, dass es extrem wichtig werden wird, hier die Output-Zahlen, also nicht die Output-Zahlen in der Produktion, sondern die Output-Zahlen der Fahrzeuge, die an Kunden übergeben werden, hochzuhalten. Was man hier Tesla nach wie vor hoch anerkennen muss, auch wenn sie im Mai nicht zu dem oder nicht der Spitzenreiter der meist ausgelieferten Elektrofahrzeuge in Deutschland galten, sondern das ging dieses Mal, und das ist auch überraschend, an Opel mit dem Corsa E, dass hier aber nach wie vor die Lieferzeiten der Fahrzeuge, ich würde fast sagen, in einem akzeptablen Rahmen sind, sofern es nicht besondere Konfigurationen sind, also gerade die kleinen Fahrzeuge, die dann doch recht lange unterwegs sind, bis sie dann ausgeliefert werden. Ja, und dann kam es dazu, dass er ein bisschen was über seinen Masterplan 3 gesprochen hat. Wir wissen, dass es bei Tesla immer einen Masterplan gab. Also erst sportliches Fahrzeug, sehr teuer, sehr exklusiv, sehr wenig große Stückzahlen, dann mit diesem Geld ein Luxury oder Oberklasse-Fahrzeug bauen, das Model S, und dann kam das X mit dazu, was Tesla ja fast das Knick gebrochen hat, weil das mit diesen Falcon Wing Doors so schwierig war zu konfigurieren. Da hat man sich wahrscheinlich mehr vorgenommen, als das eigentlich möglich war. Und dann sollte mit diesem Geld eben ein Massenmarktfahrzeug gebaut werden, was dann in dem Model 3 geendet ist, was eigentlich, und diesen Teil des Masterplans haben wir bisher nicht erreicht, ein Fahrzeug für unter 30.000 Dollar sein sollte. Und mit diesem Geld wollte man dann hin zu dem 25.000 Dollar Elektrofahrzeug kommen, dem wir ja auch eine Absage ja, bereits erreicht bekommen haben. Was hier jetzt aber eigentlich wichtig ist, ist, dass er so ein bisschen von der reinen Produktorientierung abweicht und mehr in das Thema Versorgung der Energie, der Infrastruktur und der gesamten Transportinfrastruktur auf der Erde geht. Also er geht weg von rein nur Fahrzeugen, sondern er spricht hier, wie soll ich sagen, davon, dass er sich dieses Thema der ändernden Form unserer Fortbewegung anspricht. Er spricht natürlich wieder von dieser riesigen, von diesem riesigen Output von 300 Terawattstunden an installierter Kapazität für Elektrofahrzeuge und Pufferspeicher, wo sie natürlich einen großen Rahmen drin haben wollen. Wir haben gleich noch eine weitere News dazu, was im Batteriebereich passieren wird und wie wir das aufstellen müssen. Hier haben wir auch nochmal die Zusammenfassung, was ich gerade schon gesagt habe, was mit dem Plan 1 und 2 passieren wird. Und dieser Plan 3 wird dann auch weiter in Richtung der Skalierbarkeit gemacht. Also es sollen immer mehr Fahrzeuge oder beziehungsweise nicht Fahrzeuge, das habe ich gerade gesagt, es soll immer konzentrierter die Skalierbarkeit dieser Energieinfrastruktur und der Form des Transportations gehen. Ich denke, dass er damit aber auch in Richtung seines humanoiden Bots nochmal schielen wird, dass er auch die Produktionsprozesse, auch wenn er seinen humanoiden Bot da nicht in der Produktion sehen will, sondern der soll ja uns in den Alltagen helfen bei den Dingen, die wir nicht so gerne machen. Wie gesagt, das sehe ich nach wie vor kritisch. Warum sehe ich das kritisch? Wir sehen gerade auch die Vorläufer dieser sogenannten Konzepte eigentlich scheitern, weil sie zu viel Geld kosten und zu wenig realisieren können. Wovon spreche ich? Ich spreche zum Beispiel von dem Thema sehr ambitionierter Business Cases, E-Commerce zu realisieren, also sei es auf dem Gebrauchtmarkt, dass man versucht, Produkte, die man hat, zu vermieten oder und wieder zurückzubekommen, sei es zum Beispiel mit Werkzeugen oder teuren Klamotten oder Accessoires oder eben hin zu diesen sogenannten Flash- and Quick-Commerce-Themen, wo man die Dinge des alltäglichen Lebens dann nach Hause geliefert bekommt. Und da wird es wenige geben, wenn überhaupt, die das überleben werden. Die sammeln wunderbar Daten. Und genau in diesem Bereich möchte er ja diesen humanoiden Pod einsetzen, dass der eben diese Dinge für uns erledigt, und dazu müsste der Preis so eines, ja, Bots schon sehr niedrig sein. Und dann ist die Frage, wie soll der denn wirklich im Leben eingegriffen werden? Wo ich viel mehr nach wie vor und auch in der Realität den Bedarf sehe, ist eben die Automatisierung zu erhöhen, Produktionsprozesse wieder zurückzuziehen und sich nicht auf die, ja, globalen Lieferketten zu verlassen. Das haben wir jetzt, glaube ich, alle gesehen, dass das sehr kritisch ist. Und wir sehen so ein Beispiel auch gerade in den USA. Reality Strikes Back. Da hat nämlich Biden ausgerufen, dass in den nächsten 2 Jahren extrem auf Photovoltaik Power umgestellt werden soll. Und dann würden zum Beispiel die Subventionen für die Photovoltaik reduziert werden. Das ganze Thema haben wir schon mal gesehen, dass da auch Elon und auch andere Investoren gesagt haben, dazu müssten allerdings die Einfuhrzölle für besondere Rohstoffe oder eben auch für Fertigprodukte aus Südostasien fallen. Und so gesehen ist gerade der Markt in den USA für Photovoltaik leergeräumt, weil noch jeder ein Photovoltaik-Panel oben aufs Dach haben möchte und sich autarker versorgen will. Jetzt stellt man aber auch fest, dass eben die Produktion in Südostasien nicht ausreicht und man möchte das Ganze auch wieder in Produktion oder beziehungsweise in Produktionskapazitäten im Land bringen. Und die USA hat etwas Ähnliches hinbekommen wie in Deutschland. Sie haben Vorzeigeunternehmen dort gehabt. SunPower ist zum Beispiel so ein Unternehmen gewesen, was lange Zeit auch selbst als aus Südostasien sehr günstige und leistungsfähige Module gekommen sind, noch bessere Produkte gehabt, also die am High-End-Markt waren, die auch den höheren Preis gerechtfertigt haben. Aber die sind halt, wie gesagt, durch den Preiskampf und die Schwierigkeiten, die Rohstoffe ins Land zu bekommen, eigentlich in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. So, damit machen wir weiter, kommen hier zu einem Thema, was wir angesprochen hatten, wo ich gedacht habe, das wird gar nicht so schnell gehen. Wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass Panasonic die ersten 4680er-Zellen zum Testen übergeben hat. Also da bin ich davon ausgegangen, dass man wirklich in einem Forschungslabor schaut, wie schnell die B- und Entladen werden können. Und Tesla hat aber eben diese Zellen, was sie auch vorhaben, in ein Model Y gesteckt und das unter Echtzeitbedingungen getestet und da eben auch dieses Potenzial des superschnellen Ladens, der Reichweite, der Ladegeschwindigkeit gesehen. Und nur mal ein Beispiel, man geht dann davon aus, also dass zum Beispiel ein Fahrzeug, was mit 9% an eine Ladesäule fährt, in 10 Minuten, beziehungsweise hier in 12 Minuten bei 50% bereits angekommen ist und in 30, 34 Minuten bei 80%. Wir werden also da nach wie vor auch die Thematik sehen, dass das, wie soll ich sagen, in der Zukunft auch immer noch kein Ladeplateau wie bei einem E-Tron von Audi sehen werden. Dass diese Zellen wesentlich schneller als die 2170er-Zellen laden können und dass man wahrscheinlich dann eher in den Bereich bis 80% dann lädt und mit 30 Minuten dann eben exzellent unterwegs ist und dann weiterkommt. Ja, und wie gesagt, das ist genauso ein Thema. Also wenn, wir wollen ja nicht die 4680er-Zelle haben, um hier eine teurere Zelle zu haben, sondern es geht ja eben genau darum, dass wenn diese Zelle hochindustrialisiert gebaut werden kann, dass sie eben fast 30%, also allein die Zelle, günstiger zu fertigen ist als die heutigen Zellen. Das wird natürlich eröffnen, dass die Fahrzeuge oder dass es vielleicht doch noch günstigere Fahrzeuge, Einstiegsfahrzeuge gibt. Aber was viel wichtiger ist, man würde Gewicht sparen, die Fahrzeuge kommen dann auch noch weiter und sie haben mindestens die gleiche Ladeperformance und wir sehen es jetzt hier sogar bessere Ladeperformance als die Zellen, die heute eingesetzt werden. Und das ist natürlich dann genau der Weg, den wir da gehen müssen. So, weiter kommen wir zu dem Aktiensplit. Ja, da haben wir lange nicht mehr von gesprochen und nach den Eskapaden, die eben um Elon und zum Beispiel die Twitter-Übernahme gegangen sind, hätte man sagen können, braucht ihr diesen Aktiensplit nicht mehr machen, um auf günstigere Einstiegspreise zu kommen. Ich hatte das schon häufiger erklärt, das ist sowieso ein Hirngespinst, weil dadurch nichts passiert. So, das Einzige, was dadurch passiert ist, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Aktie, die heute 600 Dollar kostet, 3 zu 1 geteilt wird, dass sie dann für 200 Dollar zu haben ist. Das bedeutet aber, dass ihr auch ein Drittel des Stimmrechts habt. Also es ist eigentlich egal, ob ihr heute 0,33 Anteile an einer Tesla-Aktie für 600 Dollar kauft oder morgen eine Tesla-Aktie für 200 Dollar kauft. Die Stimmrechte sind damit gleich, was eben viele, die nicht an der Börse bisher aktiv sind und meiner Meinung nach auch nicht als Erstinvest in eine Einzelaktie eines Technologieunternehmens stecken sollten, was super volatil ist, die denken dann halt, okay, 200 Dollar gebe ich mal aus und dann bin ich Tesla-Aktionär und habe eine Tesla-Aktie. Wie gesagt, das ist halt eigentlich nur Augenwischerei und eigentlich Blödsinn. So, das soll jetzt aber, wie gesagt, nicht im Verhältnis 10 zu 1, also für 10 Tesla-Aktien für eine Tesla-Aktie 10 neue Aktien kommen, sondern das soll jetzt im Verhältnis 1 zu 3 oder 3 zu 1 werden. Also sie wird so gesehen gedrittelt. So, weiter machen wir dann als allerletztes mit einem, wie ich finde, sehr hohen Achievement, denn wir wissen, dass Tesla ja in Fremont eine Fabrik von General Motors übernommen hat, in der General Motors und Toyota produziert haben. Und Tesla ist jetzt so effizient in der Produktion, dass sie mehr Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge bauen, als General Motors und Toyota hier es geschafft haben, konventionelle Fahrzeuge oder Verbrennungsfahrzeuge zu bauen. So, da sieht man eben genau auch diese hohe Produktionseffizienz, die durch die Automatisierung hier möglich ist. Und dass selbst der Prozess eines Fahrzeuges, was eben Batterietechnik auch mit verbaut, mindestens auf dem gleichen Niveau gefahren werden kann, wie diese hocheffizienten Prozesse früher bei den Verbrennern. So, das ist doch mal etwas Geniales. Dann kommen wir ja, danke an IP. Ich glaube, es sind einige Aufkleber unterwegs, die auf den Kofferraumdeckeln unserer Autos, unserer EVs sind. Ja, dann kommen wir zum Dank oder zum Tesla News Ende. Und da bedanke ich mich, wie gesagt, für die Koffein-Supporter, die Kanalmitglieder, die Stefanie Barster, der Raimund Stapelfeld, Thomas Haflik, der Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Müller, der Patrick Bauer, oder Flanfermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hofgerl. Und machen gleich weiter mit den Non-Tesla. Also, und ich glaube, das sieht sogar so besser aus. Dann haben wir auch keine Werbung da und sehen dieses Fahrzeug. Ja, wir haben letzte Woche oder in einer der letzten zwei Wochen, ich glaube schon zwei Wochen her, über den Ziel von BYD gesprochen und dass jetzt die Chinesen Fahrzeuge auf den Markt bringen, die einerseits das Geschäft von dem Model 3 angreifen, also ein Mittelklasse-Fahrzeug mit ähnlichen technischen und Verbrauchsdaten zu schaffen. Und zumindest ich hatte oder viele, die auch auf dieser OMR-Messe waren, wo es diese Future Mobility Messe auch gab, haben zum Beispiel von dem Oliver Blume, dem CEO von Porsche, gehört, dass es wohl zumindest aus dem VAG-Konzern noch lange dauern wird, bis es ein Fahrzeug unter 30.000 geben wird. Wir wissen, dass es da diesen sogenannten ID, wie heißt er noch, dieses Fahrzeug, was um die 25 kommen soll, das Konzeptfahrzeug, was auch sehr stark aus ja, Kunststoffen eigentlich gefertigt werden soll. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf seinen Namen. Aber das ist alles noch weit von dem entfernt, was hier Quantu, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, mit ihrem K20 vorhat, denn die möchten einen elektrischen Zweisitzer auf den Markt bringen, der ganze 13.000 US-Dollar kosten soll. Das ist natürlich eine mega Kampfansage. Und jetzt könnte man sagen, ja, das wird so ein Ding wie so ein Sion oder es wird so ein Fahrzeug, was nicht weit fahren kann. Das ist doch nur ein umgebauter Verbrenner. Mitnichten. Denn das Fahrzeug soll mit seiner Präsenz eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Da kann man jetzt immer noch sagen, die ist vielleicht nach diesem chinesischen Verbrauchsstandard gemessen. Aber selbst wenn ich davon die, wie heißt er noch, Robin, Elektro-Robin, 20% abziehe, die so einen, die von der Angabe zu den realistischen Werten weggehen, dann bin ich immer noch bei 400 Kilometern, die dieses Fahrzeug erreichen kann. Dass der Hersteller ist, klingt für uns neu, der ist aber schon seit 2016 in China auf dem Markt und hat dort den den K50 auf dem Markt, was jetzt kein Elektrofahrzeug ist, sondern ein Verbrenner, aber eben ja eins dieser Unternehmen, die in den letzten Jahren in China gegründet oder neu belebt worden sind. Und wenn man sich das Fahrzeug anschaut, dann sind das sehr interessante Werte. Jetzt kommen wir aber dazu, Beschleunigung auch mit 4,7 Sekunden von 0 auf 100, absolut in Ordnung. Und das Fahrzeug soll halt unter 800 Kilo wiegen, was dann natürlich eben auch diese Reichweiten mit wahrscheinlich wenig Energieeinsatz dann bringen wird. Die Frage bleibt bei diesen Fahrzeugen immer, ob ich oder ob wir das Fahrzeug auch in Europa sehen werden. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, nichtsdestotrotz wird es aber die Konkurrenz anregen, eben dieses Fahrzeug oder so etwas Ähnliches eben auch von europäischen Herstellern zu haben. Denn die sind ja nicht nur an dem europäischen Markt interessiert, sondern wollen auch größtenteils in China verkaufen. Einer dieser Hersteller, auch hier nehmen wir das Bild mit rein, ist sicherlich BMW und Ford. Und BMW hat ja in der Vergangenheit oder beziehungsweise ist noch sehr vorsichtig mit der Entscheidung der Antriebsart, die sie in den nächsten Jahren wirklich in die Zukunft treiben werden und die sie für sinnvoll erachten oder die, wo sie sich darauf konzentrieren wollen. Und diese Woche ist von Solid Power, einem Batterie-Startup kann man das wohl nennen, die eben in Richtung der Solid-State-Batterie investieren, bekannt geworden, dass sie Ende diesen Jahres zusammen mit Ford und BMW ihre Solid-State-Batterie testen werden. Wir wissen auch von VW, dass sie zusammen mit Partnern Solid-State-Batterien bauen, weil man hier eigentlich sagt, das ist zumindest für die OEMs der Durchbruch, den man sich hier anschaut und wo man drauf setzt, dass eben die Solid-State-Batterie dann die Eigenschaften mitbringt, dass der Umstieg und die Geschwindigkeit, wie schnell Elektrofahrzeuge am Markt adaptiert werden und ausgerollt werden können oder eben keine gravierenden Einschränkungen mehr haben, dass damit gelöst werden kann. Habe ich da noch was zu sagen? Nein. Also wie gesagt, wir werden sicherlich in den nächsten Jahren Solid-State-Batterien sehen. Wie schnell das dann in Serienfahrzeuge eintauchen wird, werden wir dann sehen. So, kommen wir zu Ford. Ja, bei Ford gab es diese Woche wieder einige wirre News um den F-150 Lightning. Wir hatten ja davon gesprochen, dass Ford seinen Händlern angedroht hat, wenn sie bei den Preisen sogenannte Markups, also Zusätze einnehmen, um einem Kunden ein Fahrzeug, was zum Beispiel im Zulauf oder im Kontingent von dem Autohaus ist, zu verkaufen. Dann könnte es sein, dass dieser Händler überhaupt gar keine Fahrzeuge mehr zugeteilt bekommt und Fahrzeuge verkaufen kann. Und so ist es passiert, beziehungsweise es hat sich zum Glück aufgeklärt, hat ein Händler aus einem Rechenfehler zweimal den MSRP, also den unverbindliche Preisempfehlungspreis des Lightnings ausgezeichnet, hat es dann aber eben korrigiert, nachdem er auch von Ford mit dieser Warnung nochmal angedroht wurde. Seitdem macht sich aber eine weitere News um Ford und den F-150 Lightning im Netz breit. Denn wir wissen, dass das Fahrzeug auch einen Power-Outlet hat. Und mit diesem Power-Outlet kann man eben auch die Energie, die in der, in dem Transition-Akku drin ist, also dem Fahrakku, auch für andere Zwecke nutzen, ob das jetzt eben Werkzeuge sind, wofür es wahrscheinlich gedacht ist oder war, oder eben hier Werbung damit zu machen, dass man damit auch gestrandete Teslas laden kann, denn da kann man wunderbar eben auch das Kabel reinhängen und da gibt es wohl gerade einen Spot, wenn ich den denn gefunden habe. Also ich habe nämlich nur einen Newsartikel dazu gesehen. Da soll es aber ein YouTube-Video zu geben, dann hänge ich das unter die Sendung noch, wo eben ein F-150 einen liegen gebliebenen Tesla mit einem Tesla-Kabel, also da ist ganz wichtig, dass da auch das Tesla-Kabel mit zum Einsatz kommt, natürlich lädt und damit es dann auch weiterfahren kann. Das ist natürlich ja, unter dem Faktor Spaß mitzusehen oder beziehungsweise die Präsentation der Technologie, die wir eigentlich alle erwarten, die aus diesem Bereich kommen sollen, nämlich dass wir die Fahrzeuge nicht nur mit Strom be- und entladen, wenn sie fahren, sondern eben auch andere Dinge damit machen, wie zum Beispiel andere Elektrofahrzeuge laden oder unser Haus. Dann gab es diese Woche zwei Vorstellungen, wenn ich mich nicht recht oder falsch erinnere, von Herstellern, die schon im Bereich der Elektrofahrzeuge unterwegs sind. Das erste Bild oder das erste ja, Teaserbild vom Polestar 3 ist aufgetaucht. Das Fahrzeug soll im Oktober vorgestellt werden. Und wir sehen hier leider immer noch eine sehr hohe Karosserieform. Also ich würde es immer noch als ein SUV-Fahrzeug anerkennen, was dann da kommt, was wahrscheinlich eben auch Probleme mit den langen Reichweiten haben wird, weil hier einfach zu viel Energie aufgewandt wird, um das Fahrzeug voranzubringen. Aber von der Designsprache nach wie vor finde ich ein sehr schönes und frisches Design. Ich bin gespannt, wie das Fahrzeug denn performen wird, wenn es dann auf den Markt kommt. Haben wir hier schon irgendwelche News zu bekommen? Ja, soll 600 Kilometer weit kommen. Ich glaube, das ist im Moment dieses Thema, was alle versuchen irgendwie zu erreichen. Ob das dann wirklich erfahren werden kann, bleibt zu bezweifeln, denn hier wird weiter mit WLTP gemessen. Das, was interessant ist, ist, dass aber hier leider zum Einsatz kommen wird in der Kombination oder beziehungsweise in der Hardware von Nvidia. Und das könnte, wie gesagt, noch ein Standardkampf sein, welches System dann sich durchsetzen wird oder welcher Hersteller hier die performantesten Chips eben für die Bewertung und das Berechnen oder das Auswerten dieser LiDAR-Signale und Videosignale hinbekommen wird. Produktion soll Anfang 2023 in den USA und in China starten. Das ist also eben so, dass der Polestar 3 nicht in Europa, also in Schweden, produziert werden soll. So, oder China und Schweden. Dann passiert bei Lucid etwas, was wir in der Vergangenheit schon bei anderen Startups gesehen haben, dass sie aufgrund ihrer Größe einen Partner brauchen, um das Thema Leasing und Finanzierung von Fahrzeugen anbieten zu können. Gerade bei Fahrzeugen, die im sechsstelligen Bereich sind, ist das sicherlich hilfreich und in dem Sinne, dass man hier ja bessere Konditionen bekommt. Und so ist es, dass die Bank of America, eine der größten Banken in den USA, hier mit Lucid partnert. Und wir haben dieses Problem eigentlich bei Tesla in den Anfangsjahren gesehen. Also wenn man ja, zu einer Bank gegangen ist und das außerhalb von Tesla versucht hat, also bevor Tesla diese Leasing- und Kreditfunktion hatte, dann war es sehr teuer oder es gab sehr hohe Zinsen, die man für die Kredite zahlen muss. Und das kann man eben mit so einer Partnerschaft umgehen oder beziehungsweise reduzieren. Das wird also ein sehr interessanter Weg, zumindest für Lucid in den USA sein. Ja, genau. Und dann hatten wir die 4680er Zelle, die wir wahrscheinlich ich würde vermuten, erst einmal in den High Performance, also in den Performance-Varianten von Tesla-Fahrzeugen sehen werden, weil Tesla ja zusätzlich mit ganz vielen anderen Batterieherstellern Verträge abgeschlossen hat, einerseits in Richtung LFP-Zellen, andererseits Eben hier auch mit BYD, wo sie bestimmte Zellmodule mit den oder beziehungsweise ein gesamtes Modulkonzept in Auftrag gegeben haben, um Fahrzeuge zu bauen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass hier die Standard Range beziehungsweise die Long Range Varianten erst einmal mit anderen Zellen ausgestattet werden als den 4680er Zellen. Und genau hier geht es in dieser News rum, dass BYD kurz davor ist, die ersten Zellen an Tesla auszuliefern. So, das könnte gut werden. Dann gibt es mehrere News um Fisker. Also Fisker ist ja, wie gesagt, mit dem Ocean und der Partnerschaft bei Magna dabei, das Fahrzeug zu bauen. Also das ist ein... Henry Fisker ist ein Designer, der auch mal bei Tesla war, der auch schon ein Fahrzeug auf den Markt gebracht hat. Ich glaube, der Ofe ist sogar einen Fisker Karma früher gefahren. Das war ein Plug-in-Hybrid im eigentlichen Sinne. Ist aber eben ein Elektrofahrzeug gewesen, was einen Verbrennungsmotor hatte, der elektrische Energie generiert hat. Wissen wir heute, dass es nicht ganz so effizient ist oder war. Und hat dann mit Fisker ein neues Unternehmen gegründet, wo es mal hieß, diese Fahrzeuge soll man gar nicht kaufen können, sondern nur leasen können. Das ist nun aber vorbei, denn den Ocean kann man sehr wohl kaufen. Und es gab bereits 50.000 Reservierungen auf den Ocean, der jetzt kommen soll. Es ist der zweite oder das nächste Fahrzeug der Pier mit vorgestellt worden und wie gesagt, Henry Fisker hat bestätigt, dass es noch in 2022 die ersten Auslieferungen der von Magna gefertigten Oceans geben sollen. Und 50.000 Reservierungen ist definitiv schon mal eine Ansage. Eine weitere Ansage, und dann ziehen wir das gleich vor, ist, was wir hier bei Microlino sehen. Microlino kennen wir auch schon über mehrere Jahre. Denn das ist eben ein Fahrzeugkonzept und ein Fahrzeug, was nicht super teuer ist, was sehr ikonisch ist und sich an die historische Isetta anlehnt. Und dieser Kabinenroller, wie man es jetzt mal böse sagen würde, kommt aus der Schweiz und hat hier 30.000 Reservierungen, beziehungsweise vielleicht sogar schon mehr Reservierungen, aber 30.000 Reservierer haben jetzt die sozusagen den Zugriff auf den Konfigurator bekommen, dass sie jetzt ihren Microlino so fertigen oder so konfigurieren können, wie sie ihn dann gerne hätten. Und dann soll es auch langsam losgehen, dass die Fahrzeuge produziert und geliefert werden. Beziehungsweise gibt es erst einmal 999 First Edition Modelle davon. Und hier sehen wir, wie gesagt, dass das Fahrzeug eben nicht in Richtung der 600 Kilometer geht, weil es ein ganz anderes Konzept ist. Also das Fahrzeug soll eher im innerstädtischen oder im urbanen Raum fahren, ist hier auch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern angegangen und kommt da dann, also sicherlich nicht mit 90 Stundenkilometer, 230 Kilometer, bis zu 230 Kilometer. Und wie gesagt, ich halte solche Fahrzeuge gerade sehr interessant und sehr gut für den innerstädtischen Bereich. Und da haben wir es wieder. Das wird ein Fahrzeug sein, was $15.000 in den USA beziehungsweise 12.500 Euro vor Steuern in Europa kosten wird. Wir haben andere Fahrzeuge, den Opel Rocks oder Rock. Ja, ich glaube, Rock E oder den Citroën Ami, die ähnliche Performance haben und durch diese Performance sogar die Möglichkeit haben, dass junge Leute ohne Führerschein oder mit einem speziellen Einstiegsführerschein diese Dinge fahren können und eben damit Mobilität gesichert wird. Also sehr interessantes Fahrzeug. Ja, dann, und ich hatte gesagt, es sind eigentlich mehrere Vorstellungen, die habe ich gar nicht alle auf dem Plan, gibt es einen weiteren Hersteller, der sein Robo 01 Konzept EV vorgestellt hat. Das ist Jaidu, ebenfalls ein Chinese, der seinen Fokus hier wirklich auf KI setzt. Also wir kennen das ja auch von NIO, dass auch hier ein Konzept eines Assistenten im Fahrzeug sehr wichtig ist und vielleicht, dass die Wünsche der chinesischen Kunden ist, eben wirklich einen Partner auch mit im Fahrzeug zu haben. Denn dieser Partner kann nicht nur mit euch reden, sondern eben auch Emotionen teilen. Also wenn Ne? Das heißt, ich komme immer mehr in diesen Bereich, dass ich einen künstlichen Assistenten oder einen künstlichen Companion habe, der mich dabei hilft. Ja, dieses Fahrzeug soll natürlich als ein vollautonomes Robotaxi auf den Markt kommen und unterwegs sein. Und mir fällt gerade etwas ein. Hör. Hier ist eine News untergegangen, die schieben wir dann sofort mit ein. Mal gucken, ob ich damit etwas finde. Natürlich nicht. Sekunde. Ach, das hat er noch gar nicht geschrieben. Okay. Dann nehmen wir die nämlich gleich mit rein. So. Zack, zack, zack. Wir hatten den Jaidu und kommen jetzt zum nächsten Hersteller, der ein vollautonomes Taxi auf dem oder Robotaxi auf dem Markt hat, was genutzt werden kann. Denn in Seoul im Stadtteil Gangnam ist es jetzt ja, Hyundai erlaubt worden, sein IONIQ 5 als Robotaxi dort fahren zu lassen. Warum ist das nur wieder in einem bestimmten Stadtteil? Das hatten wir häufiger schon mal erklärt, dass eben dieser Stadtteil besonders gut digitalisiert wurde von Hyundai. Also das heißt, das Fahrzeug hat hier hochauflösende Karten und Zusatz-Videodaten und kann sich dementsprechend dort gut fortbewegen und kann somit die Level 4 Autonomie dort erreichen. Ist eine befristete Genehmigung. Es soll eben hier gezeigt werden, wie sicher diese Robotaxis sind. Und wenn das dementsprechend erfolgreich ist, kann das Thema dann weitergehen. Natürlich ist es wie in vielen anderen Tests mit autonomen Fahrzeugen auch so, dass hier immer noch ein Mensch mit an Bord sitzt, der im wirklich speziellen Fall, wo das Fahrzeug eben nicht mehr weiß, wie es darauf reagieren soll, auf die Situation mit eingreifen kann. Wir hatten bei der Review vom, wie heißt der? Moja-Fahrzeug oder von den Ansätzen, die Moja davor hat, davon gesprochen, dass die einen Test jetzt starten, wo ein Fahrer in der Ferne, also so gesehen einen digitalen Zwilling steuern kann, also dann erst eingreift und auch das Fahrzeug geschaltet wird, wenn ein ja, Moja-Fahrzeug nicht mehr weiß, wo es hingehen soll. Das startet jetzt ein Test mit in Hamburg und das hilft natürlich dann gerade bei solchen Erprobungsfahrten in bestimmten Bezirken ja schneller oder eben mit weniger Personalaufwand voranzukommen. Aber wir sehen, es werden immer mehr, die in der freien Natur testen dürfen. Und ich glaube, dass sich dieser Testweg und die Geschwindigkeit dieser Tests extrem beschleunigen wird. Ja, dann kann ich euch nicht viel zeigen zu dem Celestiq von Cadillac, außer dass ich happy bin, dass, was sie vorstellen, kein neues SUV-Fahrzeug ist. Wir wissen, Cadillac baut auch auf der Ultium-Plattform. Wir wissen, dass Cadillac eben eine Premium-Marke von GM ist und viel mehr kann ich als diese vier Bilder von euch noch nicht zeigen, aber wie gesagt, wir sind hier happy, dass das Fahrzeug niedrig ist. Was uns aber eben auch zeigt, beziehungsweise wir hatten letzte Woche ein weiteres Fahrzeug, was auf dieser Plattform kommen soll, was ebenfalls eine, ich würde sagen, Sportlimousine ist oder ein Sporttourer ist, der eben auch nicht ein SUV ist, dass man hier mehr und mehr es hinbekommt, die Batteriezellen so zu verbauen, dass die Fahrzeuge eben nicht als SUV konzipiert werden müssen. Wir werden in der Zukunft sehen, wie das Fahrzeug dann wirklich aussieht, wenn es dann vorgestellt wird. Ja. Kommen wir zu den Audi Charging Hubs. Das Ding hier haben viele wahrscheinlich schon aus Videos oder vielleicht sogar schon in echt im Nürnberger Raum gesehen. Das Konzept von, dass hier unten die Ladeanschlüsse sind und man während des Ladeprozesses hier auch oben in diesen Erlebnisbereich gehen kann, sofern man Audi-Kunde ist. Es können alle dort laden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dieses Konzept soll weiter ausgebaut werden. So, das ist zumindest die News, die man hier liest. Auch auf der OMR-Konferenz wurde darüber gesprochen, dass eben diese Ansätze dieser Premium-Ladeerfahrung ja, ausgebaut werden soll in besonderen Ballungsgebieten. Also es ist immer noch ein Aushängeschild, mit dem man arbeiten will. Da werden jetzt nicht ganz so viele kommen. Man hat, wenn ich mich recht erinnere, von Berlin, von Zürich gesprochen, wo weitere hinkommen sollen. Hier haben wir Zürich Banking. Das ist eben noch nicht so, dass ich hier davon sprechen kann, dass viele neue Standorte dazukommen. Wir haben hier genau Zürich, Berlin und Salzburg später in diesem Jahr. Und in 23 sollen dann noch drei weitere dazukommen. Also ihr seht schon, das ist immer noch etwas sehr Exklusives. Das ist sicherlich genauso wie auch dieser Diner und Ladepark, den Tesla davor hat, ich glaube, es ist in Los Angeles zu bauen. Das sind besondere Aushängeschilder und Schilder, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Konzept ist, mit dem man in hoher Stückzahl auf den Markt kommen wird, weil ich das auch irgendwie ein bisschen Verschandlung von von Freiflächen finden würde. Ich glaube, diese vier HPC-Säulen, die man hier sieht, oder lasst es nachher vielleicht sechs sein, wenn ich auf der Rückseite das auch noch habe, die könnte man wahrscheinlich auch an 12 Parkplätzen oder vielleicht sogar hintereinander oder hintereinander sechs vorne, sechs hinten hinbekommen, dass ich da dementsprechend weniger Platz habe und trotzdem die Fahrzeuge laden kann. Schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Und dann kommen wir zum Lightyear One, beziehungsweise so hieß das Fahrzeug, als es noch das Konzeptfahrzeug war. Haben wir häufig darüber gesprochen, ganz kurzer Beitrag. Niederländisches Team hat an dem Solarrennen teilgenommen und ein Fahrzeug auf den Markt gebracht oder möchte ein Fahrzeug auf den Markt bringen, was sie mit Leaseplan realisieren, was man auch ebenfalls nicht kaufen können sollte, sondern eben in oder über Leaseplan dann hätte leasen können, was mit einem extrem niedrigen CW-Wert von 0,19 es schafft, 1000 Kilometer mit Reichweite zu kommen und über den Tag ungefähr 70 Kilometer Reichweite aus den Solarintegrationen zu generieren. Und man spricht davon, dass das Fahrzeug wohl einen Verbrauch von 9 Kilowatt auf 100 Kilometern hat. Da ist es jetzt so, dass sie diese Woche das Fahrzeug, also den Lightyear Zero, vorgestellt haben. Das ist eben das Serienfahrzeug, was auch noch dieses Jahr bei einem Auftragsfertiger in Finnland gebaut werden soll. Und ich bin gespannt, dieses Fahrzeug dann wirklich im realen Leben dann mal zu sehen. Preise für das Fahrzeug kann ich euch, glaube ich, nicht nennen, weil es die immer noch nicht gibt. Ja, doch, hier unten 250.000 Euro startet so ein Fahrzeug. 946 Einheiten werden davon erst einmal gebaut. Das soll aber, wie gesagt, nicht das Ende sein, denn Lightyear möchte eben danach dann auch Fahrzeuge auf den Markt bringen. Und das hatten wir auch schon vorgestellt, die erschwinglicher sind, also wesentlich erschwinglicher sind, um die 50.000 Euro kosten sollen und eben zusätzlich auch eine Solarintegration haben sollen. Aber das werden wir dann in der Zukunft sehen, wie weit die Fahrzeuge dann kommen. Ja, und kommen wir zur letzten News, und zwar, das ist etwas, was ihr euch dann auch gegebenenfalls im Nachhinein anschauen könnt. Es ist nämlich ein 15-minütiges kostenloses Webinar, in dem gezeigt wird, wie profitabel Batteriezellen auch schon heute recycelt werden können. Warum ist das wichtig? Eben genau diese Debatte, wenn ihr mit Leuten über Elektromobilität spricht, die eben noch nicht elektrisch fahren, sie zurückhält und sagt, naja, einen gebrauchten EV kann ich oder möchte ich nicht kaufen, weil dann ist ja die Batterie kaputt und was mache ich denn mit all diesen Giftstoffen, die da drin sind und so weiter und so fort. Und das wäre ja alles teuer, und genau da greift dieses 15-minütige Webinar. Es ist auf Englisch, aber ich glaube, das ist durchaus verständlich, auch wenn ihr den Untertitel mit anmacht. Und da wird, wie gesagt, erklärt, was es denn überhaupt für Lösungen gibt, Batterierecycling zu betreiben, wann überhaupt Batterierecycling notwendig wird und wie viel auch von den eingesetzten Rohstoffen dann wieder verwendet werden können. So, und damit bin ich am Ende der 200. Ausgabe. Das Ganze gibt es, wie gesagt, ab 18 Uhr als Podcast auch überall auf dem Podcast. Kann jedenfalls ihr nicht alles gesehen habt und im Auto oder in der Bahn mit eurem 9-Euro-Ticket das Ganze nochmal nachhören wollt. Ansonsten springe ich jetzt in den Pool und versuche ein bisschen Abkühlung zu finden und bleibt gesund. Wir sehen uns später wieder in einer der nächsten Sendungen. Ciao, sagt euer André von Fair. Bye, bye.